Neues aus der Allianz. Dein Update aus den Intranets der Allianz. Die Allianz ist vielfältig und die Podcasts unserer Mitarbeitenden sind es auch. Gesundheitstipps, Infos zum neuen Lernen, Einblick in agile Arbeitsweisen oder zum Diversity Management in der Allianz. Dazu und zu vielen weiteren Themen gibt es Podcasts, die ursprünglich für eine interne Hörerschaft entwickelt wurden, die aber auch für viele von euch da draußen interessant sein dürften. Hör doch einfach mal rein und wenn es dir gefällt, dann abonniere uns doch einfach. Disclaimer: Die Inhalte liegen in der Verantwortung der jeweiligen PodcasterInnen und sind nicht unbedingt die offizielle Sichtweise des Unternehmens. Neues aus der Allianz. Dein Update aus den Intranets der Allianz.
Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Longevity-Serie. Sie hören den Allianz Gesundheitstalk, den Podcast der Allianz privaten Krankenversicherung rund um Gesundheit, Prävention und Geschichten, die bewegen. Mein Name ist Sabrina Volkmann und ich spreche auch im zweiten Teil mit Thomas Schulz, Reporter der Spiegel-Chefredaktion und Autor des Bestsellers Projekt Lebensverlängerung. Im ersten Teil haben wir über die Wissenschaft des Alters gesprochen und heute geht es konkret um Longevity Lifestyle, der Schlüssel zu einem langen Leben und gesunden Leben. Ja, was können wir im Alltag tun? Wie wichtig sind Ernährung, Bewegung, Schlaf und was sagt die Forschung dazu? Thomas, schön, dass du auch beim zweiten Teil wieder an meiner Seite bist.
Na klar, gerne.
Ja, wie gesagt, im ersten Teil ging es eher so um das Thema Wissenschaft. Und ich denke, dass sich viele Hörerinnen und Hörer jetzt die Frage stellen, was kann ich eigentlich konkret tun? Mhm. Du hast ja mit vielen Forschern auch gesprochen und ich bin neugierig, was ist denn, ja, welche Rolle spielt denn der Lebensstil aus Forschungssicht auch, dass ich möglichst gesund lange lebe?
Ich glaube, die Forschung war selber tatsächlich ist es so, dass sich viele Forscher selber überrascht waren, welchen großen Anteil der Lifestyle als solches, also die zwei großen Faktoren, vor allen Dingen Sport und Ernährung, für all diese komplexen zellulären Mechanismen spielen, die unser Altern beeinflussen. Wir hatten ja im ersten Teil schon drüber gesprochen, es gibt diese 12 Kennzeichen des Alterns, die eigentlich wahnsinnig komplizierte molekulare Prozesse abbilden, wie unsere Zellen funktionieren, wie unsere Zellen gesund bleiben und unser Altern steuern. Und diese so super komplizierten Prozesse werden wahnsinnig beeinflusst davon, wie wir uns selber fit halten. Mhm. Und wenn man mal einen Moment drüber nachdenkt, hat es aber auch eine gewisse Logik, weil tatsächlich ist das Leben ja nichts anderes als ein großer biochemischer Prozess, so Biologie und Chemie. Aber der größte biochemische Input, den wir eigentlich unserem Körper liefern, ist Essen und Trinken. Also das, was wir halt irgendwie dem Körper biochemisch zuführen, muss er halt irgendwie umsetzen können. Ja. Und tatsächlich erkennen eben unsere Zellen und unsere Zellkraftwerke eben sehr genau, wie man sich ernährt. Natürlich sagt er nicht irgendwie so, Leberkäse ist schlecht, Gemüse gut, aber es sind halt einfach verschiedene chemische Stoffe enthalten in den verschiedenen Ernährungsarten, die es eben gibt, die unser Körper eben braucht oder irgendwie weniger braucht. Und wenn ich davon die richtigen Mengen zuführe, hat die Zelle eben genug, um gut zu arbeiten. Und wenn ich die falschen Stoffe zuführe, hat die Zelle irgendwie weniger Sachen zum Arbeiten. Mhm. Also es geht nicht nur darum zu sagen, okay, klar, das wissen wir schon lange aus der Forschung, Herzverfettung spielt eine Rolle, wenn ich zu schlecht esse, wenn ich zu viel Cholesterin irgendwie Cholesterinwerte habe, führt das irgendwie auch unter Umständen zu Arterienverkalkung und all diesen Sachen. Das wussten wir schon vorher, aber dass es tatsächlich auf diesen kleinsten zellulären Bereich irgendwie durchgreift, das ist eben das Neue aus der Forschung. Und da war die Forschung eben auch sehr überrascht, dass das eben 60, 70, 80% unserer gesunden Lebenserwartung ausmacht, wie ich mich ernähre und wie fit ich mich selber halte. Mhm. Aber es ist ja wirklich eine gute Nachricht.
Absolut. Jetzt ist es ja wie bei allen möglichen Trends so, auch bei der Ernährung gibt es ganz viele Meinungen, die sich auch zum Teil widersprechen.
Ja.
Gibt es denn Ernährungsmuster, wo du sagst, okay, die sind besonders gut erforscht und die machen den Unterschied?
Also wenn wir, also die Forschung, also sowohl die Alternsforschung als aber auch die damit verbundenen Ernährungsmediziner, die in der Altersforschung sind, und das sind dann auch einige, die sind sich schon über die großen Grundzüge einig. Mhm. Und das ist auch reichlich belegt durch riesige Studien, wo teilweise hunderttausende Leute über Jahre beobachtet worden sind, wo man diese Studien teilweise jetzt erst richtig auswerten kann. Die zeigen Vollkornernährung, viel Gemüse, wenig Fleisch, viele Hülsenfrüchte, relativ wenig Zucker. Das sind so die Grundsäulen. Die haben wir alle irgendwie auch schon mal gehört, weil sie tatsächlich auch auf die großen Volkskrankheiten einwirken. Aber was der zweite Schluss eigentlich ist oder was eigentlich davor kommt, ist nicht, wir vermeiden die einzelnen Krankheiten nur und dann geht es uns vielleicht auch besser, sondern es ist eben kein Zufall, dass die einzelnen Krankheiten vermieden werden, wenn man sich gesund ernährt, weil das tatsächlich auf unsere gesamte Biologie von vornherein schon so einwirkt, dass unsere Biologie so viel fitter ist, dass sie dazu wesentlich beiträgt, eben dass auch diese Alterskrankheiten dann eben weniger auftreten. Das ist sozusagen ein Doppelschlag gegen irgendwie schlechtes Altern. Also einerseits halte ich meine Grundbiologie, meine Zellalterung fitter und dann andererseits bekämpfe ich halt eben auch diese Volkskrankheiten. Deswegen ist es eben kein Zufall, dass diese Grundideen von vornherein auftauchen. Natürlich kann man darüber diskutieren, das macht man in der Ernährungsmedizin auch noch, ist jetzt gar kein Fleisch besser als ein bisschen Fleisch. Klar, da gibt's dann, das sind dann Feinheiten, wo man, also es gibt jetzt auch, ich habe noch keinen Ernährungsmediziner gefunden, der in der Alternsforschung ist, der gesagt hat, irgendwie auf gar keinen Fall jemals wieder Fleisch essen, aber es sind sich eigentlich alle einig, zu viel rotes Fleisch ist einfach nicht so gut. Da sind irgendwie Zytokine eben vor allen Dingen auch enthalten, die zum Beispiel eines dieser 12 Kennzeichen des Alterns antreiben, nämlich diese chronischen Entzündungen, die schlecht sind für unsere Organalterung, also eben lieber weniger davon essen. Dann gibt es natürlich wieder Gegenargumente, auch aus der Altersforschung, die sagen, ältere Menschen brauchen mehr Eiweiß, mehr Protein. Das ist oft irgendwie über tierisches Eiweiß im Alter leichter herzustellen. Deswegen, wie viel man am Ende davon braucht, das sind so die feinen Streitpunkte. Vielleicht einzelne Denkschulen, aber über das große Ganze sind sich alle einig. Es gibt große Studien, die zum Beispiel zeigen, was passiert, wenn man sich umstellt von einer schlechten, allgemein als westliche Ernährung deklarierten Ernährung, also ganz viel einfache Zucker, viel Weißbrot, viel einfache Pasta, viel Süßkram, und dann umsteigt auf eine dieser gesunden Ernährungen, also wirklich dann viel Vollkorn, viel Gemüse, dass sich die Lebenserwartungen von 8 bis 10 Jahre gesunde Lebenserwartung erweitern kann. Also 8 bis 10 Jahre mehr gesunde Lebenserwartung, wenn ich von der schlechten westlichen auf eine gesunde Vollkornernährung umsteige. Ich meine, 8 bis 10 Jahre länger gesund, und ich meine gesund leben, 8 bis 10 Jahre länger leben, ist ja schon ein bisschen was.
Ne? Absolut, also ich finde es eine gute Aussicht.
Ja.
Ich bin gespannt, hast du bei deiner Recherche dann auch für dich entdeckt, noch ein paar Stellschrauben zu drehen?
Ja, ich wusste das ja auch vorher alles irgendwie essen, irgendwie morgens irgendwie jeden 10 Scheiben Frühstücksspeck irgendwie und hau dir 2 Nutella-Brötchen rein. Weiß man ja auch so, versucht man sich auch ein bisschen dran zu halten, macht man aber nicht so richtig. Aber nachdem mir das also wirklich 50 Altersforscher, und zwar egal, ob es denn der Alzheimer-Forscher war, der Ernährungsmediziner oder der Krebsforscher, am Ende alle mir das Gleiche immer sagen, wenn du dich wirklich an diese gesunden Ernährungsweisen hältst, beeinflusst das fast alles in deiner Biologie, es sorgt dafür, Krebswahrscheinlichkeit sinkt, deine Alzheimer-Wahrscheinlichkeit sinkt. Es ist ja so, es war erschlagend fast, dass ich dann tatsächlich angefangen habe, radikal ist das falsche Wort, diszipliniert, irgendwie sagen, ich esse wirklich einfach fast kein Weißbrot mehr, irgendwie, außer klar, mein Baguette in Frankreich, das isst man dann immer. Und ich lasse mir auch das Grillwürstchen und das Bier auf gar keinen Fall nehmen, aber diese Grundernährung ist halt eben, ich esse einfach mehr Gemüse und weniger andere Sachen. Und das ist einfach nur eine Gewohnheitssache.
Ja.
Und es geht auch nicht um nur, und das muss man noch dazu sagen, um das Weglassen, sondern es geht um das Mehr davon. Weil halt Gemüse und Obst ganz viele chemische Stoffe enthalten sind, die in Weißbrot oder Fleisch oder anderen Stoffen eben überhaupt gar nicht drin sind und die der Körper einfach braucht, um diese Zellalterung im Schach zu halten. Und deswegen, ich hau mir halt einfach irgendwie dann im Zweifelsfall irgendwie 3 Löffel mehr Erbsen auf den Teller und lass dafür 2 Kartoffeln weg.
Ja.
Und das ist jetzt eigentlich irgendwie nicht so eine große Kunst.
Nee. Und ich glaube auch ein guter Ansatz zu sagen, ich verbiete mir nichts, sondern ich esse einfach mehr von dem Guten.
Genau, und wenn ich mir halt aber vorher schon irgendwie einen Teller Salat reingehauen habe, dann passt dann halt hinterher auch nicht mehr das ganz große Tiramisu rein. Das ist dann irgendwie auch irgendwie die Folge. Aber wie gesagt, wenn man anfängt, sich alles zu verbieten, dann macht es halt auch keinen Spaß mehr, dann ist es Stress und dann ist es irgendwie auch unlustig. Das ist ja der zweite große Teil. Eine emotionale Gesundheit spielt halt auch eine Rolle.
Ja.
Und sich dann irgendwie abends das Glas Wein zu verbieten und dann halt eben auch den Nachtisch. Nur irgendwie jeden Abend 4 Glas Wein und zwischendrin einen Snickers sich reinschieben, wenn man mal Heißhunger hat. Und das sind halt so die Sachen, die sind halt klar erforscht. Handvoll Nüsse statt einem Snickers macht halt schon den Unterschied.
Mhm. Vielleicht können wir auch noch mal ganz kurz auf das Thema Nahrungsergänzungsmittel eingehen. Gibt es da sinnvolle oder ist es teilweise auch überflüssig und eher Verkaufsstrategie?
Das ist ein großer Streit. Das Problem bei allen Nahrungsergänzungsmitteln allgemein ist natürlich ein Problemthema als solches, weil das wenig reguliert ist. Und da kann jeder draufschreiben, was er will und auch jeder verkaufen mehr oder minder, was er will und reinmachen, was er will. Und das sind eben keine klassischen Medizinprodukte als solches. Deswegen ist es halt alles ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Auf der anderen Seite wissen wir aber aus der Forschung, dass einige Sachen einfach auch sinnvoll schon sind, aus großen Studien. Vitamin D zum Beispiel ist am Ende auch ein Nahrungsergänzungsmittel. Da gibt es Studien aus der Krebsforschung zum Beispiel zu, die inzwischen sehr eindeutig sind. Omega-3-Fettsäuren kombiniert mit Vitamin D ist ein sinnvolles Nahrungsergänzungsmittel. Aber so diese großen spezialisierten Sachen, die jetzt auch in dieser Longevity-Forschung der letzten Jahre immer wieder hochpoppten, auch von bekannteren Leuten, das ist alles noch mit Vorsicht zu genießen. Gibt es also sozusagen das wirklich lebensverlängernde Nahrungsergänzungsmittel, das eine oder die drei? Nein, soweit noch nicht. Aber es gibt tatsächlich viel Forschung und viel Studien, weil wir aus dem gewonnenen Wissen auch feststellen, dass es eben Stoffe gibt, die tatsächlich einwirken auf verschiedene Formen dieser Zellalterung. Es gibt Stoffe, die einwirken darauf, ob ich wir haben eine eigene Zellmüllabfuhr, die Autophagie, die kann ich anwerfen, indem ich faste, aber da gibt es eben auch Stoffe, die ich zu mir nehmen kann, die das eben beschleunigen. Wie gut die funktionieren, wie viel ich davon nehmen muss, all das ist irgendwie noch nicht so klar, aber ich bin, was ich in der Forschung sehe, es gibt schon 7, 8, 9, 10 interessante Stoffe, die kein reines Marketing-Hype-Gequatsche sind, sondern wo jetzt einfach Studien laufen oder erste Studien darauf hinweisen, dass tatsächlich eine Zufuhr von Nahrungsergänzungsmitteln der einen oder anderen Art uns dabei helfen, die Zellalterung auszubremsen. Welche das dann am Ende genau sind, ist noch so ein bisschen offen. Ein paar Sachen sind eindeutiger. Das Einzige, was ich vielleicht nennen würde, weil da die Forschungslage auch ziemlich klar ist Kreatin. Das kennen wir eigentlich auch dann wieder eher aus der Sportwissenschaft, weil es viel halt auch im Muskelaufbau und Bodybuilding schon seit langer Zeit, teilweise seit 20 Jahren bekannt ist. Aber da zeigen inzwischen Studien relativ gut, dass das auch für neurodegenerative Erkrankungen vielleicht dagegen wirken kann, dass es allgemein für mehr Energie, für Fitness helfen kann. Gerade, es gibt auch Studien, die zeigen, dass es gerade für Frauen in der Menopause, deutsches Wort Menopause, sinnvoll ist, Kreatin als Nahrungsergänzungsmittel zu sich zu nehmen. Am Ende ist es immer eine persönliche Sache, die dann vielleicht auch mit dem Arzt abgesprochen werden soll. Aber da gibt es inzwischen doch mehr Studien, die auf vieles hinweisen.
Gut, aber trotzdem immer im Idealfall noch mit dem Arzt sprechen.
Ja. Also nicht, weil irgendwo es einen Internet-Hype gibt, sich jetzt 12 Sachen einschmeißen, aber es sind ein paar Sachen, die langsam kommen, denke ich mal. Ja.
Ernährung ist ja das eine, ein großer Faktor ist ja auch Bewegung. Was macht denn gerade Bewegung so entscheidend, damit wir lange gesund bleiben?
Ja, auch da große Überraschung der Forschung, dass tatsächlich das Funktionieren und das reibungslose Funktionieren unserer Zellen tatsächlich durch Bewegung enorm beeinflusst wird. Klar, also wir wissen natürlich auch Bewegung, also wenn ich wahnsinnig übergewichtig habe, habe ich ein höheres Krebsrisiko, ich habe ein höheres Alzheimer-Risiko, all diese Sachen. Aber es spielt dann wirklich auf kleinster molekularer Ebene eine Rolle, haben zum Beispiel die Forscher herausgefunden. Eines der Kennzeichen des Alterns sind, wie groß die Schutzkappen auf unserer DNA ist. Mhm. Es gab schon einen Nobelpreis vor 20 Jahren dafür, dass unsere DNA sogenannte Telomere hat, mhm. Schutzkappen, die sorgen halt dafür, dass unsere Gene einigermaßen stabil bleiben und im Alter nehmen diese Schutzkappen, diese Telomere ab. Mhm. Was dazu führt, dass es halt eben auch ab und an Probleme irgendwie mit unserer DNA gibt, was wiederum dazu führt, dass die Alterungsprozesse schneller laufen. So, also wir wussten, Telomere sind wichtig, weniger Telomere im Alter, nicht so gut.
Ja.
Aber dann hat man tatsächlich in einigen Studien festgestellt, dass zum Beispiel viel Bewegung dazu führt, dass der Körper ein bestimmtes Enzym mehr produziert. Und dieses Enzym, Telomerase, führt dazu, dass die Telomere wieder aufgebaut werden. Mhm. Also dieser hochkomplexe Prozess Telomere wird angetrieben durch Bewegung. Also nicht nur, dass mein Bauch dünner wird, mhm. sondern tatsächlich die Zelle registriert, ich kriege irgendwie ein bestimmtes Enzym wieder mehr zugeführt und ich bin stabiler, ich bin gesünder, ich bin fitter. Mhm. Warum das alles genau so ist, wissen wir auch immer noch nicht. Aber tatsächlich ist es halt eben so. Mhm. Und dasselbe auch diese Zellmüllabfuhr, die wir haben, wo Giftstoffe und nicht mehr benutzte Teile der Zelle abtransportiert werden sollen, wird auch durch viel Bewegung, wird dem Körper signalisiert, irgendwie Moment mal, wir brauchen irgendwie mehr davon, das funktioniert besser. Mhm. Meine Muskeln irgendwie fitter sind, wenn ich die Zellkraftwerke schneller laufen sollen, das signalisiert der Körper normalerweise dadurch irgendwie, er kriegt Reize gesetzt, mhm. durch Bewegung, durch Anstrengung. Die Anstrengung signalisiert dem Körper, produziere doch mal ein bisschen mehr davon, halte dich fit irgendwie. Mhm. Und das spielt dann alles zusammen. Und natürlich auf der zweiten Seite sind halt die Prozesse, die wir halt eben natürlich auch schon kennen. Klar, wenn ich halt irgendwie fitter bin, wenn ich einen schmaleren, wenn ich weniger braunes Fettgewebe habe, all das, was uns die Ärzte natürlich schon seit Jahren sagen, dann spielt das natürlich auch eine Rolle. Aber sozusagen diese großen, bekannten Sachen spielen rein, aber auf der anderen Seite tatsächlich die molekularen Prozesse, die spielen eben auch rein. Also Bewegung als solches hält uns in jedem Zusammenhang gesünder. Und nochmal einen Schritt zu machen, irgendwie in den Bereich, der uns vielleicht näher kommt, so aus dieser klassischen Forschung zu Krankheiten. In der Krebsforschung wissen wir es eben halt auch schon lange, dass das Krebsrisiko sinkt, wenn ich mich fitter halte, wenn ich aber auch zum Beispiel, dass ich da schneller mich von Krebs erhole und sogar, dass ich eben die Chemotherapie oft besser vertrage, wenn ich einen fitten Körper habe. Mhm. Also die Forschung hat inzwischen Millionen von Seiten an Erkenntnissen zusammengetragen, dass diese körperliche Fitness einfach zu gesünderem Leben auf allen Ebenen führt. Mhm. Und wenn man das in der Gesamtschau sieht, und auch da ist es ähnlich wie bei der Ernährung, ich habe mit so vielen Forschern aus so vielen einzelnen Fachbereichen, also Nobelpreisträger aus den verschiedensten medizinischen Bereichen gesprochen, und alle sagen dir das Gleiche.
Ja.
Alle ihre Forschungserkenntnisse, die ja teilweise total unterschiedlich sind. Eine forscht dazu, wie Alzheimer entsteht und wie ich Alzheimer in Schach halten kann. Der andere forscht dazu, wie ich Krebs in Schach halten kann. Es sind erstmal physiologisch völlig verschiedene Sachen, aber alle kommen dann auf die gleichen Punkte zurück.
Wahnsinn, ja.
Und wenn man das irgendwie 2 Jahre lang von 250 Forschern gesagt bekommt, dann denkt man so, okay, vielleicht ist was dran. Ja. Und deswegen gehe ich jetzt auch mehr laufen. Ja.
Sehr gut. Das bringt mich gleich zu der Frage, was mache ich denn dann am besten? Krafttraining, Joggen, Yoga, alles zusammen?
Alles zusammen.
Auch im Alter ein bisschen?
Ja, im Alter genau. Auch das eine klare Erkenntnis. Es ist nie zu spät anzufangen. Es gibt auch hier gerade in München gibt's einen Sportwissenschaftler, der es sehr gut nochmal belegt hat, Professor Wackerhage hier von der TUM, der sich gerade auch mit Fitness im Alter beschäftigt hat und dazu auch ein gutes Buch geschrieben hat. Wie wichtig ist es eben, Muskelabbau im Alter zu verhindern. Klar, es ist schwieriger, mit 80 Muskeln aufzubauen als mit 30.
Ja.
Aber man kann auch mit 80 immer noch Muskeln aufbauen. Mhm. Warum ist Muskelaufbau genauso wichtig? Klar, weil auch das gehört zur gesamten Physiologie, dem gesamten Körper wird signalisiert, er ist fitter, aber man ist stabiler, man geht stabiler, man fällt weniger, all diese Sachen spielen am Ende irgendwie eine Rolle. Mhm. Man muss es in der Waage halten. Aber es ist am Ende beides. Man Cardio-Fitness genauso wie Muskeln spielen eine große Rolle. Mhm. Und ich habe zum Beispiel, war früher nie der Typ für Muskelaufbau. Ich mache es jetzt viel mehr, super konzentriert. Irgendwie ich zweimal die Woche sage, ich komme hier, Hanteln geht schon. Mhm. Weil auch da die Forschungslage einfach zu eindeutig ist. Und dann sage ich mir halt auch, klar, was soll ich, also lieber, dann gönnt man sich halt auch gerne das Bier und die Bratwurst abends. weil man sagt, ja, Mai, ich kann mir auch all diese Sachen, die vielleicht nicht so gut sind, die gönne ich mir halt irgendwie auch gerne, weil ich mache ja genug dafür, um es von der anderen Seite im Schach zu halten.
Mhm. Hast du denn noch einen weiteren persönlichen Tipp? Wenn ich jetzt, ich meine, du kennst es auch, man ist den ganzen Tag eingebunden, man hat den Kopf vielleicht eher bei Meetings und Co. und Kindern. Wie schaffe ich es denn, Sport da gut einzubinden? Wie machst du das denn?
Routinen aufbauen, da gibt es natürlich viele Erkenntnisse aus der Psychologie gerade, wie man Gewohnheiten entwickelt, so kleine Schritte, Habits entwickeln und kleine Anstöße sich aufzubauen. Da kann man ja viele Erkenntnisse zusammen. Ich habe es mir dann tatsächlich, ich bin dann auch einfach konsequent, ich mache morgens irgendwie Kind wecken irgendwie zur Schule und dann, wenn der sich fertig macht, mache ich irgendwie 10 Minuten irgendwie auch so Mobilitätsübungen, ein bisschen so Mini-Yoga-Pilates-Übungen. 10 Minuten reichen dann auch schon irgendwie. Hast du schon mal irgendwie guten Tag gekommen, irgendwie ein bisschen fitter gehalten und dann guckst du, dass du es irgendwie in den Tag reinbringst. Und aber auch da, das ist eine Gewohnheit, die man sich halt aufbaut. Mhm. Ich habe irgendwie jetzt immer so eine kleine Yogamatte irgendwie auch im Handgepäckskoffer, die man so zusammenfaltet. Ja. Und dann einfach wenn es dann halt einfach irgendwie, ich komme aus einem stressigen Meeting und dann macht man im Hotelzimmer 10 Liegestützen und irgendwie 10 Kniebeugen und noch 20 Sit-Ups und dann ist das auch schon getan. Mhm. Und das dauert am Ende 6 Minuten und also die 6 Minuten hat auch jeder, der sonst gestresst ist. Das ist einfach nur zu sagen, ich mach's halt. Und für mich war das halt immer die Erkenntnis aus diesem, wie eindeutig die Forschungslage ist, dass ich sage, so okay, es ist einfach klar, es liegt an dir, mach halt irgendwie 10 Minuten am Tag, irgendwas kriegst du immer rein. Mhm. Da kannst du nicht sagen, irgendwie mit 78, ach mein Gott, mein Kreuz tut mir ja so weh. Ich kann auch wirklich nichts dafür tun. Doch, man kann, natürlich kann man immer erkranken und natürlich kann man auch nichts dafür, wenn einem irgendwie immer einen Bandscheibenvorfall mal hast. Aber du kannst einfach selber viel dafür tun, das Risiko deutlich zu senken. Mhm. Und dann will ich mir nachher in 20 Jahren auch nicht gesagt haben, irgendwie, ja, ich war zu faul.
Ja, das stimmt. Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz auf 2 andere Themen kommen, die, wie ich finde, immer vernachlässigt werden und meistens erst beachtet werden, wenn man schon ja das ein oder andere Zipperlein hat, nämlich Schlaf und Stress. Also da sagen wir ja ganz oft, ja, ich brauche eigentlich nicht so viel Schlaf und das geht schon irgendwie. Aber was passiert eigentlich nachts? Warum ist es doch so wichtig, viel zu schlafen oder gut zu schlafen?
Ja, Schlaf, genau, spielt natürlich eine wesentliche Rolle. Wer zu wenig Schlaf hat, Körper kann sich nicht erholen, die Stressfaktoren gehen nach oben. Es gibt inzwischen, da sprechen wir später nochmal drüber, auch einige Wearables, die den Schlaf halt irgendwie sehr genau tracken und das macht auch durchaus Sinn, weil man eben merkt, es gibt bekannte Werte, die irgendwie anzeigen, wie ich mich erhole im Schlaf. Mhm. Spitzensportler nutzen das schon länger auch, weil es für die natürlich immer wahnsinnig wichtig ist, im Detail zu sehen, wie fit der Körper ist oder nicht, aber auch für uns ist es manchmal eine ganz gute Erkenntnis zu sehen, tatsächlich an konkreten physiologischen Werten, wie weniger fit der Körper ist, wenn er viele Nächte schlechten Schlaf hat. Mhm. Wir kennen es ja auch oft selber, wenn man schlecht geschlafen hat, ist der Heißhunger oft größer, irgendwie der Körper will irgendwie mehr Energie zu sich geführt bekommen, irgendwie Brain Fog, also man ist irgendwie so neblig im Kopf und all das. Das hängt halt einfach viel mit Schlaf zusammen und dann kann man sich natürlich auch wie sonst wie vornehmen, Sport zu machen, wenn man sich so mies fühlt. Aber der Körper braucht halt irgendwie diese Erholungsphasen, die muss halt über den Schlaf herstellen, auch über emotionale Gesundheit haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wird halt eben wesentlich halt auch von Schlaf mit gesteuert. Und da kann ich natürlich mich gesund ernähren, wie ich will, und fit sein, wie ich will, wenn ich mich den ganzen Tag schlecht fühle, schlecht geschlafen habe und meine emotionale Gesundheit im Bach runtergeht, dann überlagert das wiederum alles andere. Und deswegen spielt Schlaf eine ganz enorme Rolle. Mhm. Da gibt's auch ein paar schöne Podcasts im Netz, zu die man dazu hören kann.
Okay.
Zur Schlafforschung.
Und Thema Stress, wie sind denn die Auswirkungen gerade bei chronischem Stress auf mein gesundes Altern?
Ja, das kann man tatsächlich zum Beispiel mit diesen biologischen Uhren kann man ziemlich genau messen. Wer chronischen Stress hat, altert schneller. Burnout kann man auch im biologischen Alter sehr, sehr genau messen. Also die Zellalterung beschleunigt sich, wenn ich Stress habe. Mhm. Und seitdem wir eben diese Tests haben, ist es schön, dass man das irgendwie auch wirklich nicht nur erahnen kann oder auch am physischen Zustand sehen kann, dass die Menschen sich nicht gut fühlen oder auch mehr Krankheiten entwickeln, sondern man kann es auf molekularer Ebene messen. Stress führt zu beschleunigter Alterung. Und dann eben auch zu diesen Begleiterscheinungen, die wir auch kennen, die auch psychologische Erkrankungen sind. Und auch da kann man wiederum klar sehen, Depressionen, psychologische Erkrankungen beschleunigen die Zellalterung auch enorm. Und umgekehrt, wenn man psychologische Krankheiten in den Griff bekommt, wenn man schwere Depressionen lindern kann, sieht man, dass sich die Zellalterung wieder verlangsamt, dass der gesamte Körper auf der gesamten biologischen Ebene besser funktioniert. Also Stress macht krank, ist ja eine alte Binse.
Ja.
Aber ja, Stress macht auch alt.
Mhm. In deinem Buch hast du ja auch ein Thema beschrieben, gerade so was soziale Beziehungen und auch Einsamkeiten für eine Rolle spielen. Mhm. Also das hat ja auch was mit mentaler Gesundheit zu tun. Was hast du denn da herausgefunden, wie das zusammenhängt?
Ja, da gibt es auch inzwischen sehr viele Studien zu, so aus den letzten 10, 15 Jahren, die klar zeigen, Menschen, die emotional stabiles Umfeld haben, viele Freunde, Partner, Partnerin, muss keine Ehe sein, Lebenspartner, Lebenspartnerin, leben länger und gesünder, weil dann oft auch die typischen Begleiterscheinungen von schnellerer Alterung verschwinden. Also Menschen, die emotional instabil sind und einsam sind, oft mehr trinken, weniger Bewegung haben, sich schlechter ernähren. Und eben die Stresserscheinungen, über die wir eben schon gesprochen haben, auf der Zellalterungsebene eben hochgehen. Und im Gegenteil halt, wenn ich emotional gut drauf bin, wenn ich Ziele im Leben habe, wenn ich mich sicher aufgehoben fühle, dann beeinflusst das meine ganze Physiologie eindeutig. Also man sieht klare Zusammenhänge zwischen großen sozialen Netzen, Familie, Lebenspartnerschaft und Lebenserwartung, die hängen klar miteinander zusammen.
Mhm. Du hattest das ja auch beschrieben mit diesen Blue Zones, also diese Gemeinschaften, die, wo man sagt, okay, die werden alle super alt, dass das ja auch ein Grund ist, dass die so ein tolles soziales Netzwerk am Ende haben.
Genau, die Blue Zones sind ja ein bisschen ein Kunstbegriff, die auch von Journalisten und Kollegen vor Jahrzehnten mal entwickelt worden sind, der einfach aus verschiedenen Forschungsbereichen gesehen hat, es gibt verschiedene Gegenden in der Welt, wo die Menschen klar älter werden. Wurden dann als Blue Zones mal gebrandet. Aber was wichtig ist, dass man eben verschiedene Auffälligkeiten in all diesen Bereichen hat. Und dazu gehört auch ja fast all diesen Gebieten, zum Beispiel in Teilen von Japan, aber auch in Teilen von Italien oder auch Griechenland oder auch in den USA gibt es auch ein, zwei Gegenden, wo die Menschen auffällig älter werden als in den anderen Regionen, dass auch in all diesen Bereichen so eine enge Gemeinschaft immer gab, an Zusammengehörigkeit, enge Gruppen, kleine Bergdörfer sind, wo alle irgendwie sehr familiär zusammenlebten, Religionsgemeinschaften. Das ist auffallend, dass es eben diese soziale Stütze gibt in diesen Gebieten.
Ja, super, vielen Dank für die ganzen Informationen und auch Anregungen, wie wir ja mit Einfluss nehmen können auf unsere Gesundheit auch. Vielleicht zum Abschluss nochmal eine kurze Frage. Jetzt haben wir viel gehört und wahrscheinlich kann nicht jeder gleich alles umsetzen, aber wo würdest du sagen, sollte man anfangen? Was hat den größten Hebel, damit ich was ändere, schon mal in die richtige Richtung?
Naja, zum Beispiel am einfachsten einfach mal übers Frühstück nachdenken. Muss ich irgendwie mir morgens wirklich irgendwie nur Marmeladenbrötchen reinschieben? Warum kann es nicht auch irgendwie ein Joghurt mit Erdbeeren und ein Vollkornbrot sein, was vielleicht für den einen oder anderen eine riesige Umstellung ist, weil ich habe ja schon immer morgens. Aber mei, vielleicht reicht es auch, ein Sonntagsbrötchen zu essen und sich stattdessen morgens halt ein Vollkornbrot irgendwie zu gönnen. Und das klingt einfach, ist aber ist echt ein Hebel.
Super, danke dir. Das war der zweite Teil unserer Longevity-Serie. Longevity Lifestyle, der Schlüssel zu einem langen Leben. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt aktiv werden möchten, die Allianz Private Krankenversicherung bietet vielfältige digitale Gesundheitsservices an. Unter anderem mein Gesundheitslotse mit personalisierten Empfehlungen für einen gesunden und aktiven Lebensstil. Mein Präventionscoach für Ernährung, Bewegung und Schlaf. Oder mein Fitnesstraining mit über 1000 Kursen. Und auch mein Psych-Coach für mentales Wohlbefinden. Alle Infos finden Sie auf gesundheitswelt.allianz.de. Ja, und im dritten Teil dreht sich dann alles um Technologie und Langlebigkeit, die Zukunft des Alterns. Bis dahin, bleiben Sie gesund!
Jetzt kommt Werbung.
Du möchtest Innovation vorantreiben und die Versicherungsbranche revolutionieren? Erfahre mehr über deine vielfältigen Karrieremöglichkeiten auf careers.allianz.com. Join us. Let's care for tomorrow.